Wir stehen in Offenbarung 7. Es handelt sich um einen Einschub zwischen das sechste und das siebte Siegelgericht. Und beschrieben wird in diesem Kapitel der Überrest aus Israel, der sich nach der Entrückung bekehren wird. Und dann auch der Überrest aus allen Völkern, der nach der Entrückung zum Glauben kommen wird. Eine unzählbare Volksmenge. Wer liest uns das ganze Kapitel zunächst vor?
Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinem Baum. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte: Schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels, aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, standen vor dem Thron und vor dem Lamm, begleitet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten: Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir: Diese, die mit weißen Gewändern begleitet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten. Und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen.
Wir haben letztes Mal gesehen, nach der Entrückung der Gemeinde wird in Israel eine Erweckung losgehen. Mag sich jemand noch erinnern, woher genau aus Israel wird die Erweckung losgehen? Vom Tempelberg. Ja, vom Tempelberg Zion aus. Wir hatten gelesen, Jesaja 37, diese Verheißung von dem künftigen Überrest aus Israel. Können wir das kurz nochmals aufschlagen? Jesaja 37, 31 und 32. Wer liest vor?
Und was vom Haus Juda entkommen, was übrig geblieben ist, wird wieder wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und das Entkommene vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun.
Ja, also da haben wir den Begriff in Vers 32, ein Überrest. Und dieser Ausdruck kommt so oft vor in den Propheten. Immer wieder wird dieser Überrest beschrieben, der sich bekehren wird und der sich durch ganz besondere Treue auszeichnen wird. Und in Vers 31 wird er genannt, wörtlich übersetzt, das Entronnene vom Haus Juda, also das Entronnene, der Überrest. Und Vers 32 sagt, von Jerusalem wird das ausgehen und in der parallelen Verszeile, das ist ja Poesie im Hebräischen, dann steht, und ein Entronnenes vom Berg Zion. Und der Berg Zion, das ist der Tempelberg in Jerusalem. Also wir sehen, das war eine ganz wichtige Sache im Jahr 1967, dass im Sechstagekrieg Ost-Jerusalem mit dem Tempelberg erobert wurde und seither jüdisch besiedelt werden konnte. Denn nach der Prophetie wird ja dann nach der Entrückung effektiv von dort aus diese Erweckung ausgehen. Es wird sich zuerst dieser Überrest bilden von 144.000. Wir haben das schon letztes Mal gesehen. Dieser Überrest wird in Offenbarung 14 genannt, die Erstlingsfrucht, also die Vorernte. Und dann in der Drangsal schließlich wird ein Drittel der Bevölkerung Israels in der größten Not zum Glauben kommen. Das ist gewissermaßen die Vorhut dieser 144.000 und die werden ganz besonders ausgezeichnet, wodurch?
Sie folgen dem Lamm nach.
Wie, durch die?
Sie folgen dem Lamm nach.
Ja, das ist eines ihrer besonderen Kennzeichen in Offenbarung 14. Sie folgen dem Lamm, wohin irgendes geht. Aber jetzt in unserem Kapitel 7, meinte ich, speziell was... steht das von den 144.000?
Wer sind diese, die weiß gekleidet sind?
Aber wer sind diese, die weiß gekleidet sind? Das ist diese große Schar aus allen Völkern, ab Vers 9, nicht wahr? Liest nochmals jemand Vers 9. Also das ist eine Schar aus allen Völkern. Also nochmals, Verse 1 bis 8, der Überrest aus Israel. Und Verse 9 bis 17, der Überrest aus den übrigen Völkern, aus den heidnischen Völkern. Und das besondere Kennzeichen, aber das steht nur für die 144.000, nicht für die unzählbare Schar. Die Versiegelung an ihren Stirnen. Was bedeutet Versiegelung?
Erfüllung mit dem Heiligen Geist.
Das ist die Versiegelung mit jetzt in der Zeit der Gemeinde, geschieht ja durch den Heiligen Geist. Aber jetzt nur der Begriff der Versiegelung für sich.
Ein Eigentumszeichen.
Ja, also wenn etwas versiegelt wurde von dem mit dem Siegelring des Eigentümers bedeutet das, das ist mein Eigentum, niemand hat ein Recht, das anzutasten. Und wir haben ja Beispiele von Versiegelung im Alten Testament, in ganz anderem Zusammenhang. Können wir kurz mal aufschlagen. In Esther 8. Esther 8, Vers 8. Kann das jemand vorlesen? Am besten gleich am Mikrofon, dann hört man das auch gut auf der Aufnahme.
Ihr aber schreibt ja nun, was die Juden betrifft, im Namen des Königs, wie ihr es für gut haltet, und versiegelt es mit dem Siegelring des Königs. Denn es ist unmöglich, eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt ist, zu widerrufen.
Jawohl. Also ein persisches Siegel bedeutete unwiderruflich. Und in Daniel 6 haben wir ein Beispiel auch von persischer Versiegelung. Dort geht es um Daniel in der Löwengrube. Diese Löwengrube wurde versiegelt, Kapitel 6, Vers 18. Kann das jemand vorlesen? Jawohl. Also nicht nur unwiderruflich, sondern unveränderlich. In dem Zusammenhang können wir ruhig auch noch Offenbarung 5 aufschlagen. Dort haben wir ja schon vor einiger Zeit das Buch mit den sieben Siegeln gefunden. Und da wird gefragt, wer kann dieses Buch öffnen? Und was war die Antwort? Niemand, außer Jesus Christus, das Lamm. Genau. Also Offenbarung 5, Vers, kann jemand lesen, Verse 2 und 3? Ja, also hier geht es eben um ein Buch mit sieben Siegeln Gottes. Und kein Geschöpf, also kein Engel, kein Mensch, kein Lebendiger, kein Verstorbener, niemand kann dieses Buch öffnen. Nur das Lamm kann dieses Buch öffnen. Und jetzt möchte ich gerne nochmals zurückkommen auf diesen Gedanken, der vorhin angetönt wurde. Es gibt ja auch in der heutigen Zeit eine Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Können wir das kurz aufschlagen in Epheser 1, Verse 13 und 14, da wird die Versiegelung beschrieben. Ja, wenn wir schon uns beschäftigen mit Personen, deren Versiegelung noch in der Zukunft ist, wollen wir doch auch noch uns fragen, was bedeutet Versiegelung heute für uns? Epheser 1, liest jemand 13 bis 14?
In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit.
Gut. Jetzt Frage, in welchem Moment wird ein Mensch versiegelt? Nach dieser Stelle.
Wenn er gläubig wird.
Ja, wir haben klar gesehen, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, versiegelt. Also wichtig, nicht Bekehrung und dann irgendwann mal später kommt die Versiegelung und der Empfang des Heiligen Geistes. Das ist eine falsche Lehre. Natürlich war das so bei den Juden in Apostelgeschichte 2. Dort hatte Petrus gepredigt, glaubt dem Evangelium, er ruft sie auf zur Bekehrung und dann sagt er, und an jeder lasse sich taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Bei den Juden war das so, da am Anfang, dass sie zuerst sich bekehren mussten, diese Bekehrung bestätigen mussten durch die Taufe, und da muss man sich im Klaren sein, das bedeutet im Judentum ein Bruch. Das war keine kleine Sache, denn das verstand man, was das bedeutet. Wenn ein Jude sich taufen lässt, das bedeutet, ich trenne mich von meinem Volk, das unrein ist. Das war eine Verurteilung. Die mussten das bestätigen durch die Taufe und dann bekamen sie den Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 8 ist es noch schwieriger bei den Samaritern, die etwas israelitisches Blut hatten, oder heute sagen wir eher israelitische Gene, ein Mischvolk, das im ständigen Streit war mit den Juden. Und da kamen viele zum Glauben in Apostelgeschichte 8, ließen sich taufen, bekamen den Heiligen Geist nicht. Erst nachdem die Apostel, und zwar, man betone, die jüdischen Apostel Petrus und Johannes ihnen die Hände aufgelegt hatten als Zeichen der Identifikation, bekamen sie den Heiligen Geist. Aber dann in Apostelgeschichte 10, da kommen Römer zum Glauben im Haus von Cornelius, Hauptmann der römischen Legionen. Und da, während der Predigt, bekommen sie den Heiligen Geist. Und dann werden sie auch getauft. Keine Handauflegung. Und der Epheserbrief als grundsätzliches Lehrbuch zeigt, was der lehrmäßige Grundsatz ist. Bekehrung, also Evangelium hören, glauben und dann versiegelt Gott den Gläubigen mit dem Heiligen Geist. Das war also für die Juden am Anfang schwieriger, für die Samariter ganz schwierig und für die Nichtjuden ganz einfach. Und zwar um zu zeigen, jetzt hat eine neue Zeit begonnen. Diese Heiden, die müssen nicht zuerst Juden werden, um gerettet zu werden. Es braucht kein Übertritt zum Judentum. Die Gemeinde ist etwas ganz Neues, etwas ganz anderes. Und Gott nimmt sie an und macht es ihnen sogar einfacher. Die Juden mussten das zuerst bestätigen durch die Taufe und die Samariter mussten anerkennen, wir müssen uns mit den jüdischen Gläubigen identifizieren, eins machen, damit keine Spaltung entsteht in der Gemeinde, gleich von Anfang an. Und dann hat Gott geantwortet. Das waren Spezialfälle, aber der grundsätzliche Fall ist Epheser 1, 13 bis 14, bei der Bekehrung, wenn wir das Evangelium glauben, versiegelt Gott mit dem Heiligen Geist. Und diese Versiegelung ist auf welchen Zeitpunkt hingedacht? Wo steht das? Im gleichen Brief. Epheser 4, Vers 30. Kann das jemand vorlesen?
Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung.
Ja, also die Versiegelung geschieht auf welchen Zeitpunkt hin?
Auf den Tag, wenn letztlich die Gemeinde entrückt wird.
Ja, der Tag der Erlösung ist der Tag der Entrückung, genau. Und warum versiegelt Gott mit dem Heiligen Geist? Um zu zeigen, das ist unwiderruflich, diese Bekehrung. Die gilt. Und zweitens, es wird auch nichts mehr verändert in Bezug auf diese Person. Und drittens, dieses Siegel kann nie gebrochen werden von irgendeinem Geschöpf. Gott tut es eh nicht. Sondern diese Versiegelung ist bis auf den Tag der Erlösung. Aber kein Geschöpf kann es, und das ist wichtig, es gibt ja Leute, die sagen, ja natürlich, das steht in Johannes 10, Vers 27, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben, aber ich kann mich ja plötzlich wieder lossagen. Aber da haben wir diese Versiegelung, kein Geschöpf kann dieses Siegel brechen, rückgängig machen. Das zeigt die Sicherheit des Heils, die eben nicht von uns Menschen abhängig ist diese Sicherheit, sondern sie ist begründet in Gott selbst. Und darum ist dieses Zeichen der Versiegelung etwas ganz Grandioses, Wunderbares, wofür wir Gott danken sollten. Und jetzt sehen wir auch diese 144.000, wenn sie zum Glauben kommen werden nach der Entrückung, bekommen ein Siegel. Hier ein Siegel auf ihre Stirn. Und das ist eine Anspielung, ja.
Eine Frage, wäre ich eigentlich damit gemeint, niemand konnte das Siegel brechen, auch unter der Erde.
Also diejenigen, die im Grab sind.
Ah, die Toten.
Die Verstorbenen. Darum habe ich gesagt, kein Engel, kein Mensch, ja. Kein Lebendiger, kein Toter.
Ah, danke.
Das meinte ich mit Tod, ja. Genau auf die Stelle wollte ich kommen. Hesekiel 9. Schlagen wir das auf. Dort werden eben auch Menschen versiegelt mit einem Zeichen auf die Stirn. Es ist nicht identisch, denn in Hesekiel 9 geht es um die Zeit von Hesekiel. Das war also die Zeit des Untergangs von Jerusalem im Jahr 586 vor Christus wurde Jerusalem durch die Babylonier unter Nebukadnezar zerstört. Und nun in Hesekiel 9 wird eben gezeigt, dass auch da ein Überrest von Gott her speziell bezeichnet wurde durch Engel. Liest jemand bitte vor am Mikrofon? Hesekiel 9, Vers 4.
Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute.
Vielleicht kannst du noch 3b dazu lesen. Und er rief dem in Linnen gekleideten Mann.
Und er rief dem Mann zu, der das leinene Gewand trug und das Schreibzeug an der Hüfte hatte. Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Zu den anderen aber sprach er vor meinen Ohren, geht hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt, euer Auge soll nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemand an. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren.
Jawohl, danke. Also, da geht es um Engel, die solche Menschen damals zur Zeit von Hesekiel, das war auch die Zeit von Jeremia, die Buße taten über den schrecklichen Zustand des Volkes Gottes damals, die wurden speziell bezeichnet, dass die dann im Krieg in göttlicher Vorsehung verschont werden sollten. Und nun steht hier, bei Roland wurde in der Übersetzung gesagt, der Engel in Vers 3b trug ein Schreibzeug. Ganz wörtlich steht, er hat ein Tintenfass an seiner Hüfte, also Engeltinte. Und musste ein Zeichen an die Stirn machen. Ist das bei allen so übersetzt mit Zeichen? Ah, sehr gut. Oder Alte Elberfelder hat eigentlich Zeichne ein T. Das T ist eben hier das hebräische Taf, der letzte Buchstabe. Wie schreibt man Taf? Mit einem Kreuz, aber nicht heute. Die hebräische Schrift hat sich ja seit der Zeit von Mose durch all die Jahrhunderte ständig verändert, nicht wahr? Und auch die heutige Schnellschrift auf Hebräisch, die sieht anders aus als die alte Druckschrift. Aber in der Zeit von Hesekiel und davor war das Taf effektiv ein Kreuz. Mach ein Kreuz und die werden verschont. Das war das Siegel Gottes, das Kreuz. In dem Zusammenhang vielleicht noch ein Hinweis auf Psalm 119. Es ist ja manchen bekannt, Psalm 119 besteht aus wie vielen Strophen? 22 Strophen. entsprechend den hebräischen Buchstaben im Alphabet. Und zwar ist es so, die erste Strophe, da beginnt jeder Vers mit dem ersten Buchstaben, Aleph. Die zweite Strophe, jeder Vers beginnt mit Bet, Gimel, Dalet und so weiter. Die letzte Strophe ist Taf. Und wenn man weiß, das war also ein Kreuz, dann liest man das ganz anders. Psalm 119, wer liest bitte Vers 170?
Lass vor dich kommen mein Flehen, errette mich nach deiner Zusage.
Ja, also dieser Vers beginnt mit dem Kreuz, errette mich nach deiner Zusage. Gemäß den prophetischen Verheißungen des Retters im Alten Testament, nicht wahr? Aber es wird noch stärker. Vers 174.
Ich sehne mich nach deiner Hilfe, Herr. Dein Gesetz ist meine Lust.
Ja, die alte Elberfelder übersetzt anstatt deine Hilfe, ist grundsätzlich korrekt, übersetzt, ich sehne mich nach deiner Rettung. Yeshua ist das typische Wort für Rettung. Es kann auch Hilfe, aber Hilfe im Sinn von Hilfe in Not, wo man gerettet werden muss. Ja? Das typische Wort für Hilfe wäre Ezra. Ezra, aber es ist Yeshua, Rettung. Ich sehne mich nach deiner Rettung. Und man hat gut gehört, ich habe nicht gesagt, ich sehne mich nach deiner Yeshua, sondern Yeshua. Das heißt Rettung. Aber das schreibt man auf Hebräisch so. Man schreibt eigentlich Yeshua und dann noch ein H am Schluss. Und dann ist die Aussprache etwas anders. Dann heißt es eben nicht Yeshua, A, sondern Yeshua. Ja? Aber einfach, man deckt den letzten Buchstaben ab, dann sieht man genau die Buchstaben des Namens Jesus. Yeshua ist der Hebräisch Jesus. Ich sehne mich nach deiner Yeshua und da drin ist der Name Yeshua verborgen. Der Name des Messias, der wirkliche Eigenname, wurde im Alten Testament ja nie mitgeteilt. Das war ein Geheimnis. Und das steht auch so in Jesaja 49, da hört man prophetisch den Messias, der sagt, der Herr hat meines Namens Erwähnung gemacht von meinem Mutterleib an. Und im Neuen Testament sehen wir dann, wie der Engel Gabriel gegenüber Maria im Zusammenhang mit dem, dass sie schwanger werden soll, den Namen Jesus erwähnt. Und dann auch ein anderer Engel gegenüber Josef in Matthäus 1, du sollst ihm den Namen Jesus geben, das wäre Hebräisch Yeshua, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erretten. Yasha. Also Yeshua kommt von Yasha, retten. Und jetzt ist es also so, der Name, der Eigenname des Messias wurde nie gesagt, nur die Zusatznamen wie wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst und viele, viele andere Namen des Messias. Aber Yeshua nicht, aber versteckt finden wir es in manchen Stellen eben in dem Wort Yeshua. Ich sehne mich nach deiner Rettung. Und dann noch in Psalm 119, der letzte Vers, bitte.
Ich bin umhergeirrt wie ein verloren gegangenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen.
Jawohl. Und dann im Neuen Testament sehen wir, wie der Herr Jesus gekommen ist, um das verlorene Schaf zu suchen. Und wie er in Lukas 19, Vers 10 sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und jeder Vers hier beginnt mit dem Kreuz, Taf. Und eben, das war das Siegel für den Überrest in der Zeit von Hesekiel und Jeremia. Und eben auch jetzt für den Überrest aus Israel in der Zukunft wird es ein Zeichen geben auf die Stirn. Was wird das Zeichen sein? Ja? Auch ein Kreuz? Ja, aber eben das war im Zusammenhang mit der Zeit von Ezekiel und der Zerstörung damals. Aber es wird uns schon gesagt, was genau dieses Siegel ausmacht. Offenbarung 14, dort wird es erklärt. Lies mal, ja, Offenbarung 14, Vers 1.
Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen.
Jawohl. Haben das alle so in der Bibel? Gut, also was steht auf der Stirn? Jesus und Vater. Und das ist ja interessant. Ein Vers davor spricht über Menschen, die sich auch bezeichnen werden in der Zeit nach der Entrückung auf ihren Stirnen. Nämlich liest jemand Offenbarung 13, Verse 16 bis 18.
Und es bringen alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen, und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eine Menschenzahl. Und seine Zahl ist 666.
Ja, also 666. Ist doch frappant, dass das gerade davor steht. Also es ist gemeint das Tier aus der Erde. Das ist der Antichrist. Und in Offenbarung 6, Vers 1 haben wir ihn ja schon angetroffen als diesen Reiter auf dem weißen Pferd, der nach der Entrückung der Gemeinde auftreten wird. Und er bringt die Menschen dazu, dieses Zeichen anzunehmen. Aber der Überrest aus Israel hat das Zeichen Jesus, Vater, auf der Stirn. Und die sich durch den Antichristen eben so zwingen lassen, die werden den Namen von wem annehmen? Ja, den Namen des Tieres. Nicht wahr? Die Zahl des Tieres oder eben den Namen des Tieres. Vers 17, Vers 18. Wer ist gemeint mit diesem Tier? Das wäre also das Tier aus der Erde. Oder das Tier aus dem Meer? Das Tier aus dem Meer. Diese Person sollte man nicht Antichrist nennen, sondern das ist der kommende Fürst in Daniel 9. Und zwar der kommende Fürst über das wiederhergestellte Römische Reich. Das ist also das Tier aus dem Meer, das ist ein kommender Diktator über das vereinte Europa. Wiedererstehende Römische Reich. Und diesen Namen werden sie tragen oder eben einfach die Zahl seines Namens. Es ist ja so, im Hebräischen und im Griechischen haben die Buchstaben gleichzeitig auch Zahlenbedeutung. Aleph steht für 1. Also zum Beispiel die Verszahlen in der Bibel gibt man auf Hebräisch immer mit den Buchstaben an. Also zum Beispiel sagt man, wenn man predigt, sagt man Anachnu Korim Besefer Yeshayahu, wir lesen im Buch Jesaja Perek Echad, also Kapitel 1 Pasuk Bet, das ist dann Vers 2. Also die Verse gibt man immer an mit den Buchstaben. Und das ist also ganz selbstverständlich. Jeder Buchstabe ist auch eine Zahl. Und so kann man eben für jedes Wort kann man auch eine Quersumme errechnen. Aleph, eben 1, Bet 2. Jetzt ist das genauso im Griechischen. Alpha steht für 1, Beta für 2 und so weiter und so fort. Omega, der letzte Buchstabe, steht für 800. Und nun kann man den Namen Jesus auf Griechisch so als Quersumme errechnen und dann gibt das 888. Das ist genau der Kontrast zu 666. Also die 6 dreimal betont, ja? Die 8 dreimal betont. Und zwischen 6 und 8 steht eben 7, die Vollkommenheit. Und darum ist 6 eben die symbolische Zahl schlechthin für die Unvollkommenheit, für die Verdorbenheit, die Bosheit, Rebellion des Menschen. Und der Herr Jesus als der geliebte Sohn des Vaters, 7 ist zu wenig. Und darum steht für ihn die Zahl 8. Er steht über aller Perfektion. Und das wird eben, Sie kennen, sagen, Sie haben den Namen Jesus an Ihren Sternen. Und das wird Sie eben auszeichnen als Gottes Eigentum, auch in der schwersten Zeit der Weltgeschichte. Und eben auf uns angewendet, auch wir Gläubige heute haben ein Siegel, den Besitz des Heiligen Geistes. Und das ist eben für uns auch ein Zeichen der Sicherheit und Gewissheit in allen möglichen Umständen des Lebens. Es kann nichts mehr rückgängig gemacht werden, nichts mehr verändert werden und kein Geschöpf, nicht mal ich selbst, kann das Siegel wieder brechen. Und darum sagt der Apostel Paulus in Römer 8, Verse 37 bis 39, ich bin überzeugt, dass weder Leben noch Tod, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges und so weiter zählt er auf, noch irgendein anderes Geschöpf. Also wenn nicht alles schon aufgezählt worden ist vorher, dann noch in diesem letzten Satzteil, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und da muss man sagen, also wenn jemand depressiv wird, weil er immer wieder Angst hat, gehe ich doch verloren. Ich habe mich zwar schon bekehrt, aber gehe ich nicht vielleicht doch wieder verloren. Ist alles vergeudet, vergeudete Kraft. Man darf wirklich sicher sein. Und darum schreibt ja auch der Apostel Johannes, das können wir noch dazu lesen, in 1. Johannes 5, Vers 13. Ich weiß, es gibt manchmal Katholiken, wenn man mit ihnen spricht über Heilsgewissheit, dann sagen sie, das ist eigentlich arrogant. Wenn man sagt, ich weiß, dass ich gerettet bin, das darf man nicht. Ja, natürlich wäre das Arroganz, wenn das von uns aus käme. Aber jetzt schauen wir mal, was der heilige Johannes geschrieben hat. 1. Johannes 5, Vers 13. Ja, danke. Also, gut, die Bibel nennt nie einen einzelnen Gläubigen Heiliger. Nur in der Mehrzahl werden die Gläubigen genannt die Heiligen, weil sie für Gott abgesondert sind. Aber eben, der Apostel Johannes gehört zu den Heiligen, durch Christus Geheiligten, und er ist Apostel und er schreibt, inspiriert durch den Heiligen Geist, ich habe das geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, nicht haben werdet, als in Zukunftsform, sondern in Gegenwartsform. Das ewige Leben als gegenwärtigen Besitz. Und darum kann der Gläubige wissen, ich habe mich bekehrt. Gott hat geantwortet mit der Versiegelung durch den Heiligen Geist und er hat das ewige Leben gegeben. Darum sagt Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Es steht nicht, haben wird, haben möge, sondern ewiges Leben habe in der Gegenwartsform. Also das ewige Leben ist ein gegenwärtiger Besitz und das schreibt Johannes hier. Ich habe geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das ist die Gewissheit des göttlichen Siegels heute und eben auch ein Zeichen der Gewissheit für den Überrest aus Israel in der Zukunft. Gerne. Ja, also bei Selbstmord. Ja, 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 alles klar. Das ist ja ein Problem, mit dem wird man konfrontiert. Und es ist so, das haben auch die frühen Christen ganz klar gemacht, Selbstmord ist ein Mord. Das war eine völlige Veränderung gegenüber dem Römischen Reich. Im Römischen Reich gab es ja Philosophen, die haben gelehrt, dass der Suizid ist eine wunderbare Möglichkeit. Ja? So gab es diese römischen Philosophen, die das so gemacht haben, so hingestellt haben als etwas als Großartiges. Und die Christen haben gesagt, nein, Selbstmord ist ein Mord. Und das geschieht unter dem Einfluss von Dämonen. Also für die Christen war ganz klar, Selbstmord ist keine Option. Und wir sehen heute, wo unsere Gesellschaft sich vom Christentum abgelöst hat, der große Abfall eingetreten ist, nach 2. Thessalonicher 2, sehen wir, da kommt es genau. All dieses Heidnische, das ist nur ein Beispiel von vielen anderen Dingen, das alles kommt wieder. Und Schande über mich. Ich bin ja gerade wieder aus der Schweiz gekommen, hierher. In der Schweiz haben wir ja Organisationen wie Dignitas und noch mehr, die setzen sich dafür ein, dass der Mensch in Würde sterben kann. Dignitas heißt ja Würde. Und zwar eben mit der Option Selbstmord. Nein, das sagen sie natürlich nicht Selbstmord. Da haben wir ja auch gestrichen. In den Medien muss man darauf achten. Da spricht kaum ein Journalist von Selbstmord, sondern von Suizid. Das heißt Selbsttötung. Aber wenn wir sagen Selbstmord, Mord ist eine Tötung, die illegal ist. Und damit wird ganz klar gewertet. Und man wertet nicht mehr in den Medien. Aber als Christen müssen wir ganz klar sagen, Selbstmord ist Mord. Aber eben, ich bin auch konfrontiert worden mit dem Fall von einer Schwester, das war eine treue Frau, und die kam am Schluss ihres Lebens im Alter in eine ganz tiefe Depression und schließlich hat die sich unter den Zug geworfen. Das war ein Schock. Wie ist das möglich? Aber eben, warum habe ich jetzt so lange betont, wie schlimm Selbstmord ist, um ja nicht auch nur einen Zweifel aufkommen zu lassen, dass das irgendwie bagatellisiert werden könnte. Und trotzdem, da sehen wir die Souveränität Gottes darüber, in Römer 8, lesen wir das vor, 37 bis 39. Ja, also da wird gesagt, weder Tod noch Leben. Und in diesem Fall war das Tod. Ja? Kann der Tod sie scheiden? Nein. Also wir müssen von daher klar sein, Gottes Wort sagt das so, aber nie würde ich in der Seelsorge jemand, der in tiefen Depressionen sagen, du schau mal, ich habe meinen Trost. In Römer 8 steht dann Folgendes, im Fall, wenn du dann wirklich so verfinstert werden solltest. Und nein, also wir machen nicht Mut, aber den Hinterbliebenen, den Angehörigen, denen würde ich dieses Wort weitergeben. Ja, ja, also so muss man das biblisch angehen, eben unter ganz klarer Vorgabe, wie Gott eben Selbstmord betrachtet. Ja?
Und zwar, da gibt es ja die Sünde wieder den Heiligen Geist, also die kann uns nicht vergeben werden.
Also, es ist so, in Lukas 8, in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, da sagt der Herr Jesus, der Sämann geht aus zu säen und der Same ist das Wort Gottes. Und jetzt fällt der Same auf verschiedenen Boden, auf fruchtbare Erde, aber eben auch auf den Weg, den Felsen, die Dornen. Nur beim fruchtbaren Boden geht die Saat auf. Aber im Zusammenhang mit dem Felsen, liest jemand Lukas 8? Vers 13.
Die aber auf dem Felsen sind, die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzeln. Für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab.
Jawohl. Also, die auf dem Felsen, das sind Gläubige. Nun, es muss klar sein, nur das, was auf die gute Erde fällt, das sind die Wiedergeborenen. Aber beim Felsen steht, das sind Leute, die nehmen das Wort mit Freuden auf. Interessant ist, dass von der Buße gar nichts gesagt wird. Von Zerbruch vor Gott. Freude über das Wort Gottes. Wunderbar, was da in der Bibel steht. Nehmen das Wort mit Freude auf, sie haben aber keine Wurzel. Und sie glauben, das sind Gläubige. Aber sie glauben für eine Zeit. Und es kommt dann der Zeitpunkt, wo sie abfallen. Und so sollte man nie sagen, ein Gläubiger kann das Heil nicht verlieren. Oder ein Gläubiger kann nicht verloren gehen. Ja, das ist ein Gläubiger. Und der geht verloren. Man müsste sagen, ein Wiedergeborener kann nicht verloren gehen. Ein Versiegelter kann nicht verloren gehen. Und es gibt ja noch viele andere Stellen, die sprechen über solche, die abfallen und verloren gehen. Aber in all diesen Stellen ist es ganz wichtig zu beachten, dort stehen nie die Ausdrücke, die ganz eindeutigen Ausdrücke wie Kinder Gottes oder Wiedergeborene oder Auserwählte. Das sind die ganz klaren Ausdrücke, die machen klar, da geht es nicht um jemanden, der mit Freude das Wort aufgenommen hat, aber es hat keine Wurzel gehabt. Das sind die eindeutigen Ausdrücke und es gibt keine Stelle, wo diese Ausdrücke benutzt werden und dann wird gesagt, wie die verloren gehen. Also das Problem ist natürlich bei unserer Beurteilung. Wir können in manchen Fällen denken, oh ja, diese Person hat sich bekehrt. Aber was wirklich im Herzen geschehen ist, das weiß mit absoluter Sicherheit nur Gott. Und in Bezug auf die, die wiedergeboren sind, steht eben in 1. Petrus 1, Vers 5 etwas ganz Wichtiges. 1. Petrus 1, in Vers 3 sagt Petrus, dass Gott, der Vater, uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Also er spricht ganz klar über Wiedergeborene. Und dann in Vers 5, wer liest?
Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, offenbart zu werden in der letzten Zeit.
Jawohl, da geht es auch wieder um das Heil, die Rettung in der letzten Zeit. Das ist der Tag der Erlösung bei der Entrückung. Und jetzt, was wird hier gesagt? Wer wird bewahrt auf diese Zeit? Oder wodurch wird man bewahrt, muss ich fragen?
Durch die Kraft Gottes.
Durch die Macht Gottes. Durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet. Und das hat Augustin schon sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, Gott gibt den Auserwählten, nicht wahr? Die sich wirklich bekehren und wiedergeboren werden, die werden in der Bibel genannt die Auserwählten. Und Augustin sagte so schön, Gott gibt den Auserwählten die Kraft des Beharrens, dass die eben treu bleiben bis zum Schluss. Aber das geschieht durch Gottes Macht, nicht durch unsere Kraft. Wer von uns kann die Garantie geben, dass er nicht vielleicht in 3-4 Jahren plötzlich ganz komische Gedanken bekommt? Ja? Und die Garantie kann ich auch niemandem geben. Aber wenn man dann merkt, dass ich beginne, irgend so komische Sachen zu erzählen, dann muss man nicht mehr darauf hören. Man sagt, wir glauben nur das, was in der Bibel steht. Nicht wahr? Aber wir können keine Garantie geben für uns. Aber glücklicherweise ist eben Gottes Macht da, die bewahrt den Wiedergeborenen bis zum Ende. Das heißt, die bewahrt den Versiegelten bis zum Schluss. Also diese Gläubigen, die glauben für eine Zeit nach Lukas 8, Vers 13, das sind eben keine Versiegelten. Ja, schlagen wir das kurz auf. Kolosser 1, Vers 13 liest uns das vor.
Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe.
Noch ein Vers.
Dass wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden.
Jawohl. Und jetzt hast du betont, das sind abgeschlossene Handlungen. Was nämlich meinst du? Ja, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis, ist ein Aorist, bezeichnet eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Also das ist nicht ein Prozess, die Errettung ist nicht ein Prozess. Das lehrt die katholische Kirche. Die sagt, die Errettung und auch die Rechtfertigung, das ist ein Prozess, der geht das ganze Leben durch. Und dann auch nach dem Tod geht dieser Rechtfertigungsprozess weiter. Und darum kann man nie während des Prozesses sicher sein, ist man jetzt errettet. Das ist ein fortdauernder Prozess. Die Bibel lehrt, nein, Gott hat uns errettet, abgeschlossen in der Vergangenheit, aus der Gewalt der Finsternis. Und die zweite abgeschlossene Handlung, Jerry, ist?
Und uns versetzt hat in das Reich seines Sohnes.
Jawohl. Also wir sind aus dem Reich der Schlange herausgerettet und versetzt, abgeschlossene Handlung, punktuell in der Vergangenheit, versetzt in das Reich, in das Königreich des Sohnes der Liebe Gottes. Und dann kommt dazu, in ihm haben wir die Erlösung, gegenwärtig, haben wir die Vergebung der Sünden. Es gibt zu diesem Thema auf Sermon Online von mir einen Vortrag, den man gratis runterladen kann. Und es gibt auch ein Skript dazu mit allen Bibelstellen. Das heißt, können Erlöste verloren gehen? Da behandle ich das ganz ausführlich und auch die schwierigen Stellen, die immer wieder auch eben aufkommen, wenn das Thema behandelt wird. Auch das, was Lästerung des Heiligen Geistes anbetrifft, was ist das und so weiter. Und es ist dafür da, dass eben solche, die sich wirklich bekehrt haben, nicht verunsichert werden, sondern zur Ruhe kommen. Und das ist der wichtige Punkt. Wir wollen keine Leute, die in der Sünde leben, ermutigen. Ja, ja, ihr seid ja wiedergeboren. Und nein, ein Wiedergeborener, der folgt auch dem Herrn nach. Und wenn er gesündigt hat, dann ist er ganz elend. Daran merkt man einen echten Gläubigen. Weil er dann einfach so locker vom Hocker über irgend Dinge hinweggehen kann. Wo sieht man da die Wiedergeburt? Aber eben in der Seelsorge wird man konfrontiert mit Leuten, die kommen wirklich in große Gewissensnot und zweifeln, bin ich doch gerettet und ja, und da muss man eben diese Sicherheit geben. Und wenn man das eben nicht kann, ja, das ist schrecklich, wenn ich in der Seelsorge dann Leute gehen lassen muss und die kommen in die Klinik und kommen nicht mehr raus und furchtbar. Dabei könnte man wirklich die Klinik verhindern. Und auch die Medikamente verhindern. Alles nicht nötig in solchen Fällen. Ja, gut, gehen wir zurück zu Offenbarung 7. Wir haben ein bisschen Exkurs gemacht, aber das war ganz wichtig.
Wir haben eine Frage zum Text, den wir haben. Ich habe sehr gelernt, dass die Versiegelung der Sterne geschieht.
Ah, ja, gut. Sehr gut. Was, also ein paar Millimeter hinter der Stirn. Wie? Ideale Schreibfläche. Und was verbirgt sich ein paar Millimeter hinter der Stirn? Emotionen, ja, kommt darauf an, welche. Also es ist der Labiallappen da. Und das ist, wozu ist das Gehirn da zuständig? Tragen wir zusammen.
Planung.
Bewusstsein. Bewusstsein, höheres Denken und auch Organisation und so weiter. Also genau da ist dieser Name, dieser Siegel aufgetragen. Und in 2. Timotheus 2, und damit gehen wir dann in die Pause, da sagt der Apostel Paulus zu Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 8, halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium. Also da, Labiallappen. Das muss im Zentrum von Organisation, Planung und so weiter sein. Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Also das ist, hat schon eine tiefe Bedeutung. Ja, genau. Und eben indem wir in unserem Bewusstsein festhalten, wer ist der Herr Jesus und ihn vor uns haben, auch in all unserer alltäglichen Planung und Arbeit. Genau. Es geht genau in die gleiche Richtung. Darum muss auch dieser Bereich des Denkens geschützt sein gegen falsche Angriffe des Feindes. Genau. Epheser 6, Helm des Heils. Sehr gut. Gut, also, schöne Pause. Wir kommen jetzt zurück zu Offenbarung 7. Noch ganz kurz möchte ich darauf hinweisen, am Anfang des Kapitels 7. Ja, warte mal schnell, sonst komme ich da gar nicht durch. Am Anfang des Kapitels haben wir vier Engel in den vier Himmelsrichtungen. Das ist gemeint mit vier Ecken der Erde. Das ist nicht gemeint, es gibt da irgendwelche Ecken an der Erde. Aber es sind die vier Himmelsrichtungen und die vier Winde werden festgehalten, damit kein Wind weht, weder über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Das ist eine Anspielung auf Daniel 7, wo gesprochen wird über die Winde, die auf das Weltmeer peitschen. Und dann kommt ein Weltreich nach dem anderen heraus, dargestellt als blutrünstige Bestien. Aber jetzt, hier haben wir einen kurzen Moment der Windstille. Und bevor also die ganze Katastrophe der Völker und die Unruhen und der letzte Weltkrieg losgeht, da werden eben diese 144.000 versiegelt. Die werden so gewissermaßen als Gottes Eigentum bestätigt, in Sicherheit gebracht und dann geht der Sturm los. Aber in Verbindung mit der Versiegelung haben wir diesen kurzen Moment der Windstille, kann man sagen. Das ist die Ruhe vor dem großen Sturm. Ja, jetzt Carlo. Also, ich wiederhole die Frage für die, die die Aufnahme hören werden, denn sie hören dich nicht gut so. Also, die Frage kurz zusammengefasst, wie muss man das Problem der Depression sehen im Zusammenhang mit Gläubigen? Gibt es die Möglichkeit, dass Depressionen auch dämonischen Ursprungs sind? Ja. Jetzt ist es so, man kann eigentlich in der Medizin etwa 20 verschiedene Typen von Depressionen unterscheiden. Und ein Typ ist dämonisch. Das heißt natürlich jetzt noch nichts über die Verteilung, ja? Das ist nicht ein Zwanzigstel ist so, ein Zwanzigstel so. Aber es gibt diese verschiedenen Möglichkeiten und es gibt Depressionen, die durch dämonische Einflüsse kommen. Aber wenn man eine Depression hat, muss man nicht gleich denken, da ist irgendetwas Dämonisches vorhanden. Und man muss ja auch dann sich fragen nach den Ursprüngen, den Gründen. Und bei jungen Leuten kann man oftmals feststellen, die haben einen unregelmäßigen Lebensstil, schlafen nicht genug, essen unregelmäßig und ernähren sich auch falsch. Und das kann dann zu typischen Studentendepressionen führen. Und da muss man halt im Leben mal Ordnung machen. Und dann kommt das auch wieder zurecht. Also in der Seelsorge muss man dann wirklich ganz gut unterscheiden. Und es können auch gewisse Kombinationen sein von mehreren Faktoren. Und ein anderer Typ von Depression ist ja gerade bekannt im Zusammenhang mit Geburten. Das gibt es recht häufig, dass eine Mutter nach der Geburt eine Zeit der Depression erlebt. Und dort hängt es zusammen mit dem Hormonhaushalt, der so etwas ein bisschen aus den Bahnen gekommen ist. Und das ist an sich auch nicht weiter tragisch. Und überhaupt, es gibt eine gute Botschaft, schon mal rein menschlich gesprochen bei Depressionen. Untersuchungen zeigen, dass es meistens nach 2 Jahren wieder besser geht. Gut, 2 Jahre ist auch ein bisschen lang, aber ich meine, dass man wissen kann, es geht grundsätzlich, ist es ganz üblich, dass es nach 2 Jahren aufwärts geht und dass Gespräche oft eine Hilfe sind, wenn man über die Probleme spricht. Aber das ist rein auf der menschlichen Basis, nicht wahr? Und aber das Wichtigste ist eben im Zusammenhang mit Gläubigen, wir haben nicht nur einfach Mitgefühl und sprechen miteinander, sondern wir kennen den, der über allem steht, alles in der Hand hat, auch unser Leben. Und darum finden wir eben gerade durch den Glauben an den Herrn Jesus und die wirklichen Verheißungen des Wortes Gottes einen Trost, den die Welt nicht kennt. Und so kann man eben gerade auch in Depressionen enorme Hilfe vom Allmächtigen bekommen. Ja, vielen Dank. Noch was? Ja?
Es wird hier gesprochen über die 12 Stämme Israel.
Ja. Genau. Wir haben das letztes Mal etwas ausführlicher angeschaut, aber ich fasse das ganz kurz zusammen für all die nicht da waren. Es ist so, unter den Menschen, die wir heute als Juden bezeichnen, weltweit etwa 14 Millionen, da sind alle 12 Stämme vertreten. Und das hängt damit zusammen. Nach dem Tod von Salomo hat sich Israel in 2 Reiche geteilt. Im Norden das Reich der 10 Stämme. Und im Süden das Reich der 2 Stämme Juda und Benjamin mit der Hauptstadt Jerusalem. Die 10 Stämme wurden im Jahr 721 vor Christus nach Assyrien deportiert und das Südreich blieb dann weiter übrig. Aber wir haben letztes Mal gelesen in 2. Chroniker 15 und dann auch später noch in der Geschichte von Hiskia, wie viele aus den 10 Stämmen übergelaufen sind ins Südreich. Und so waren schließlich von allen 12 Stämmen im Südreich, dass man eben nach dem wichtigsten Stamm Juda genannt hat. Und in der weiteren Geschichte spricht man dann von den Juden, aber da sind alle 12 Stämme mit enthalten. Und selbst zur Zeit des Herrn Jesus, als eben Juda wurde ja deportiert nach Babylon, sind wir zurückgekehrt ins Land, und zur Zeit des Herrn Jesus, da heißt es doch in Lukas 2, die Prophetin Hanna war aus dem Stamm Aser. Die war aus den 10 Stämmen. Und der Apostel Paulus sagt in seiner Rede vor König Agrippa in Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht. Ich will sagen, im Tempel. Unser 12-stämmiges Volk. Und Jakobus, der seinen Brief an messiasgläubige Juden schreibt, beginnt: Jakobus, Knecht Gottes. Und dann sagt er den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Er spricht die 12 Stämme an. Bis ins Jahr 70 gab es noch die Archive in Jerusalem mit den Geschlechtsregistern, wo normalerweise jeder nachweisen konnte, aus welcher Linie er kommt. Dieses Archiv wurde im Jahr 70 durch die Römer verbrannt. Und darum ging das in der weiteren Geschichte für die meisten Juden verloren. Es gibt nur noch wenige, die haben sehr genaue Angaben noch über die Familienabstammung, bis weit zurück. Die meisten nicht mehr. Und so haben sich alle miteinander vermischt. Aber Gott weiß natürlich ganz genau bei jedem, ob die Linie zurückgeht auf den Stamm Manasse, Linie zurück auf Naphtali und so weiter. Vermischt, aber es gibt trotzdem eine Linie, die zurück eben verfolgt werden kann von Gott. Und so wird er hier aus allen 12 Stämmen je 12.000 versiegeln. Ja, und jetzt gehen wir weiter zu dem Überrest aus den Nationen. Johannes sieht die in der Vision, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Also wie gesagt, aus jeder Nation, das ist die größte soziale Einheit, die es gibt. Und dann wird aber auch gesagt, aus allen Völkern, das sind kleine Einheiten, eine Nation wie Russland besteht aus vielen Völkern, und noch kleinere Einheiten, Stämmen und Sprachen. Wie viele Sprachen gibt es heute? 6.800, ja. Es wächst immer ein bisschen die Zahl. Und zwar, wenn man immer wieder neue Sprachgruppen in der Forschung unterscheiden kann und systematisch erfasst. Aber heute ist man etwa bei 6.800 Sprachen, ohne die Dialekte. Und darum, das ist so ergreifend, wenn es heißt hier eben aus jeder Nation, aus allen Stämmen, Völkern und Sprachen. Eine große Volksmenge, die wird umkehren. Und einer der Ältesten im Himmel, die 24 Ältesten im Himmel, die symbolisieren ja wen? Das haben wir lang durchbuchstabiert. Die Gemeinde im Himmel. Müssen wir also nicht weiter jetzt erklären. Haben wir ausführlich getan. Aber einer von den Ältesten sagt zu Johannes als Frage, Vers 13, wer sind diese? Und Johannes, was sagt ihr?
Du weißt es ja.
Ja, also er weiß es nicht. Und jetzt gibt einer der vollendeten Gläubigen, gibt dem Apostel die Antwort. Und das weist übrigens darauf hin, dass im Himmel, wenn diese stückweise Erkenntnis, die wir heute haben, und der Apostel Paulus sagt, als Apostel selber, jetzt erkenne ich stückweise. Aber dann, wenn das Vollkommene kommt, dann werden wir erkennen von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, die Erkenntnis der Gläubigen wird so vollkommen sein, dass wir dann Fragen eines Apostels beantworten könnten. Ja? Das ist eben wirklich, wenn das Vollkommene kommt nach 1. Korinther 13, das ist also nicht etwa der Abschluss des Kanons, wie oft gesagt wird, denn der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 13, jetzt erkenne ich, also es geht um die subjektive Erkenntnis. Und auch mit dem Abschluss des Kanons, als das letzte Bibelbuch dazu kam, Ende des 1. Jahrhunderts, und die Bibel ist abgeschlossen, dann blieb die subjektive Erkenntnis. Subjektiv. Von da an, wo die ganze Wahrheit abgeschlossen geoffenbart ist, bleibt immer noch, jetzt erkenne ich als einzelner Gläubiger stückweise. Aber dann, wenn das Vollkommene kommt, dann werden wir vollkommen erkennen, so wie wir erkannt worden sind. Und so ist das Vollkommene dort eben wirklich die Entrückung, die Vollendung. Und darum ist es so schön hier, ein Ältester, der dem Apostel Johannes eine Frage beantwortet, die er nicht beantworten konnte. Und das zeigt, die Apostel selber hatten auch eben eine Stückwerkerkenntnis, aber sie haben beigetragen eben zur vollen Erkenntnis die in der Bibel zusammengetragen ist. Das ist klar. Und nun wird ihm die Frage beantwortet, wer ist diese Volksmenge? Was ist die Antwort? Ja, liest du gerade vor, wie er es genau sagt. Ja, also er sagt klar in Vers 14, die kommen aus der großen Drangsal heraus. Und das sind wahre Gläubige, die haben ihre Gewänder gewaschen im Blut des Lammes. Also zeitlich werden wir hier wohin geführt?
Nach der Entrückung.
Nach der Entrückung sowieso, aber noch weiter.
Nach der Drangsalzeit.
Na, sind wir schon nach der Drangsalzeit. Also wir sind hier in Kapitel 7 bereits in der Zeit, wo der Herr Jesus zurück ist. Aber das siebte Siegel kommt erst in Kapitel 8, Vers 1. Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel. Und ich habe ja erklärt, Kapitel 7 ist ein Einschub, eine Parenthese, eine Klammer zwischen das sechste Siegel, das in Kapitel 6 am Schluss beschrieben wird, und das siebte Siegel, das in Kapitel 8 kommt. Und jedes Mal, wenn eine solche Parenthese kommt, wird hier eben der Hintergrund der Gerichtszeit vorgestellt und da wird manchmal zeitlich weiter vorgegriffen und wir werden später auch noch sehen, da wird auch zeitlich zurückgegriffen. Also hier sind wir bereits am Ende. Und da wird also erklärt, noch bevor das siebte Siegel eben geöffnet wird, und wir werden gleich sehen, mit dem siebten Siegel beginnt die große Drangsalszeit. Das ist die schrecklichste Zeit der Weltgeschichte, die noch kommen wird. Aber noch bevor die da beschrieben wird, wird gesagt, da, diese Volksmenge, die wird durch diese Zeit hindurchgehen und wird sicher ans Ziel kommen. Die kommen aus der großen Drangsal, sind auch treu geblieben bis zum Schluss. Das ist dramatisch, also eine wunderbare Szene. Und jetzt, Johannes sieht hier also in der Vision eine riesige Volksmenge, niemand kann die zählen. Wie sieht er sie beschrieben? In Vers 9, können wir das kurz zusammentragen?
Bekleidet mit weißen Kleidern.
Was bedeuten weiße Gewänder?
Reinheit.
Reinheit und es sind eigentlich priesterliche Kleider, genau, die von der Reinheit Gottes sprechen. Und das hängt dann eben zusammen, in Vers 15 lesen wir, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Die haben also dann eine Funktion im Zusammenhang mit dem Tempel. Die gehen da in den Tempel. Und was wird weiter noch gesagt?
Palmen
in den Händen. Oh. Woran denkt Johannes, wenn er da sieht, eine Volksmenge? Jeder hat eine Palme in der Hand. Am Palmsonntag, da haben sie Palmen auf den Boden getan. Aber er sieht da, jeder hat eine Palme in der Hand. Ja?
Laubhüttenfest.
Warum? Am Laubhüttenfest wohnt man in Laubhütten. Aber jetzt, die haben da Palmen in der Hand. Warum? Ja, aber warum haben die Palmen in der Hand? Wann? Wo?
Bei der Laubhütte, also wo ich dort war, da sind die, bevor man in die Laubhütte reingeht, muss man da nach verschiedenen Richtungen.
Mit einer?
Palme
in der Hand. Ja, das ist der Lulav, der Strauß, den jeder haben muss am Laubhüttenfest. Und zwar geht das zurück auf das Gebot in der Tora, in 3. Mose 23. Da haben wir die sieben Feste des Herrn. Das erste Fest ist das Passafest, das Erstlingsfest kommt danach, Shavuot, das Wochenfest, Pfingsten, das Fest des Posaunenhalls, Versöhnungstag und das siebte Fest, Laubhüttenfest. 3. Mose 23, lies mal Vers 33 schon.
Und der Herr redete zu
Laubhütten, sieben Tage dem Herrn. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Sieben Tage sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Am achten Tag soll euch eine heilige Versammlung sein.
Jawohl, das reicht. Und lies mal Vers 42. Jawohl.
Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen.
Jawohl. Und jetzt davor, Vers 40.
Und ihr sollt euch am ersten Tag Frucht und schöne Bäume nehmen, Palmenzweige und Zweige von dichten, belaubten Bäumen und Bachweiden, und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen, sieben Tage.
Jawohl. Also es ist das größte Freudenfest in Israel. Dreimal sagt die Tora, dass man sich freuen soll. Wir haben das gerade gefunden hier in Vers 40. Und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen. Und einmal wird gesagt in 5. Mose, ihr sollt euch nur freuen. Die alten Rabbiner haben gesagt, wer noch nie die Freude erlebt hat von Sukkot, der hat noch nie Freude gehabt in seinem Leben. Das ist das größte Freudenfest, einige Tage nach Yom Kippur. Es ist am 15. des Monat Tishri. Und Yom Kippur ist am 10. Vers 27. Das heißt, das Volk tut Buße über alle Schuld. Und wenn das geordnet ist, dann kommt die große Freude. Das ist die Basis von wahrer Freude. Unser Leben muss mit Gott in Ordnung gekommen sein. Und das Laubhüttenfest heißt also, man wohnt in sieben Tage in Laubhütten. Und wie Jerry das gesagt hat, das war eine Erinnerung an das Wohnen in Laubhütten während der Wüstenwanderung, nach dem Auszug aus Ägypten. Also man erinnert sich daran, wie Gott Israel wunderbar geführt hat durch all die schweren Dinge hindurch bis ans Ziel im verheißenen Land. Und nun, Vers 39 beschreibt eben den Feststrauß, den man haben soll, und zwar besteht er aus vier Teilen, nämlich erstens,
Früchte,
und zwar, was für Früchte? Was für Bäume? Nein? Steht bei dir Dattelfrüchte? Was steht bei dir?
Frucht und schöne Bäume nehmen.
Frucht von schön.
Von schönen Bäumen.
Ja, schöne Bäume. Etzhadar. Darunter versteht man den Etrog. Das ist ein Zitronenbaum. Also man muss ein Etrog nehmen, das ist eine Art Zitrone, eine ganz bestimmte Art von Zitrone. Und vor dem Laubhüttenfest sieht man in Israel überall die auf dem Marktplatz diese Etrog. Und da muss man die anschauen, die müssen ganz perfekt sein, dann will ich nicht, und dann sucht man sich einen schöneren heraus. Also den Etrog, und zweitens
Palmzweige.
Drittens Zweige von dicht belaubten Bäumen, und darunter verstand man Hadas, also Myrte. Myrte ist ja sehr dicht belaubt. Also Zweige, Myrtenzweige, und viertens Bachweide. Ja, ist auch gut. Bachweiden, Bachpappeln. Das sind Bäume, die sind ganz typisch beim Jordan, nahe der Jordanmündung ins Tote Meer. Und so erinnert das eben an das Ende der Wüstenwanderung. Als Gott Israel aus Ägypten geführt hat, durch die Wüste 40 Jahre, dann kamen sie in die Ebenen von Moab, und dann überquerten sie den Jordan und kamen nach Jericho. Ja? Und das ist ein typischer Baum dort. Also das heißt, Gott hat sie gebracht bis ans Ziel. Und dann haben wir die Myrten, dicht belaubte Bäume, die Myrten, die erinnern ganz speziell nicht nur an den Eingang zum verheißenen Land, da wo die Bachweiden sind, sondern das erinnert ans Land Kanaan überhaupt. Und es war ja so, die Israeliten haben besonders die Bergkuppen besiedelt in der Zeit von Josua. Während die Kananiter waren speziell in den Tälern. Und je nachdem, wo sie die Kananiter nicht vertreiben konnten aus den Tälern, da haben sie eben speziell die Bergkuppen besiedelt. Und das war ein bisschen schwierig damals. Das war alles, kann man sagen, richtig noch wild mit Wäldern bewachsen. Musste also sehr, sehr viel Rodungsarbeit machen und dann Terrassen bilden. Die sieht man heute noch, wenn man so das Land Israel fährt. Überall diese Terrassen. Das geht zum Teil zurück bis auf die Zeit von Josua. Denn da hat man begonnen mit diesen Terrassen, um dann Ölbäume, Feigenbäume und Weinberge und so weiter zu pflanzen. Und eben die Myrte erinnert eben an dieses dicht bewaldete Gebiet von Kanaan. Da haben sie wirklich das Ziel der Reise erreicht. Und die Palmen, die erinnern ganz besonders an eine Station ganz am Anfang der Wüstenwanderung. Was könnte das gewesen sein?
Die Oase.
Ja, welche Oase? Ja. Ja, jetzt habe ich es, glaube ich, gehört. Elim. 70 Palmbäume und 12 Wasserquellen. Das ist 2. Mose 14. Das ist so schön. 2. Mose 15. Gerade zuvor war der Durchzug durchs Rote Meer, durchs Schilfmeer. Und dann kommen sie in die Wüste und haben Probleme, kein Wasser. Und finden sie Wasser, dann ist es bitter. Aber dann kommen sie in Vers 27 nach Elim. Liest jemand vor? 2. Mose 15, 27.
Und sie kamen nach Elim. Dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Und sie lagerten sich dort am Wasser.
Ja, das war so eine völlig überraschende Freundlichkeit des Herrn. Jetzt müssen sie durch die Wüste, um dann ans verheißene Ziel zu kommen. Aber plötzlich diese Überraschung, ein Elim, ausspannen, diese Palmbäume und dann diese Wasserquellen. Und so spricht das eben von all diesen unerwarteten Freundlichkeiten, die der Herr uns in unserem Leben, das einer Wüstenwanderung gleicht. Wir wissen, das herrliche Ziel, Kanaan, wartet auf uns, das himmlische Kanaan, aber das Leben ist eine Wüstenwanderung. Und da gibt es Mangel und Not und manchmal Zweifel und Fragen. Und dann plötzlich ein unerwartetes Elim.
Hat dieser Name Bedeutung, dann Elim? Mara, davor hieß er bitter. Und Elim, hat das auch eine spezielle...
Ich schaue nach noch im Hebräischen. Ich habe es jetzt nicht gerade offen. Ich komme darauf zurück. Aber eben der Ort spricht eben gewissermaßen von der Erfahrung vom Psalm 23, Vers 2. Er führt mich zum stillen Wasser. Ja. Und so drückt also dieser Feststrauß aus, der Herr war treu von Anfang an, hat uns geführt durch all die Wege bis ans Ziel. Und es ist so, das Laubhüttenfest weist eben nicht nur zurück auf die Wüstenwanderung, sondern es weist auch voraus auf das tausendjährige Reich. Und darum wird nach Sacharja 14 das Laubhüttenfest im tausendjährigen Reich ein ganz besonderes Fest sein, zu dem alle Völker der Welt jedes Jahr nach Jerusalem kommen müssen. Das gilt übrigens nicht für heute, ja? Wir müssen nicht den Kalender durcheinander bringen, aber für das tausendjährige Reich werden die Nationen kommen jedes Jahr nach Jerusalem Und jede Nation, die nicht kommt zum Laubhüttenfest, über diese Nation wird es dann nicht regnen. So steht das in Zacharja 14. Und so ist also das Laubhüttenfest eben das Fest ganz am Schluss der sieben Feste des Herrn, das große Freudenfest. Gott bringt sein Volk ans Ziel, nämlich ins tausendjährige Friedensreich. Da kommt Israel dann völlig zur Ruhe. Es wird nicht mehr bedrängt werden, wie es ständig bedrängt worden ist von den Völkern bis zum heutigen Tag. Israel wird völlig zur Ruhe kommen. Und nun sehen wir aber, alle Nationen, der Überrest aus allen Nationen, die gehen dann auch zum Laubhüttenfest im tausendjährigen Reich. Und die haben alle, jeder hat einen Strauß. Johannes sieht diesen Lulav. Und jetzt hat es noch eine ganz besondere Bewandtnis, dass er da diese Volksmenge sieht aus jeder Nation, aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen. Am Laubhüttenfest wurden nämlich immer zu Tempelzeiten Stiere geopfert. Weiß jemand, wie viele Stiere? Nein, es ist eine etwas komplizierte Kopfrechnung. 4. Mose. Da können wir das kurz aufschlagen. 4. Mose 28. Also, da beginnt das Laubhüttenfest. 2. Mose 29, Verzeihung. Vers 12. Und am 15. Tag des 7. Monats, da wird das Laubhüttenfest beschrieben. Und da werden nach Vers 13 13 junge Stiere geopfert. Sieht man das? Aber am 2. Tag sind es wie viele Stiere?
12 Jungstiere.
12, also 13, dann 12. Am 3. Tag?
11.
Und wenn man mathematisch begabt ist, weiß man, wie man die Reihe fortsetzen muss. Ja, also es geht zurück, jeden Tag einen weniger. Und jetzt müssen wir das durchscannen. Was gibt es zusammen? 13 plus 12 plus 11 und das eben in die sieben Schritte. Das gibt zusammen 70. 70 Stiere. Und da haben schon die alten Rabbiner im Judentum erklärt, die Zahl 70, die spricht symbolisch von den Völkern dieser Welt. Wie kommen die auf die Idee? In 1. Mose 10, da finden wir ja die sogenannte Völkertafel. Übrigens ein Dokument, das einzigartig ist in der Weltliteratur. Da werden die drei Söhne Noahs aufgelistet und ihre Nachkommen. Und aus all diesen Nachkommen sind ja alle Völker der Welt entstanden. Und man kann da viele Spuren der alten Völker kann man dort verfolgen. Ganz interessant, da sieht man auch, woher die Kelten und Germanen kommen, über Japhets Sohn Gomer. Und woher die Griechen kommen, über Japhets Sohn Javan. Javan ist noch heute das Wort für Griechenland auf Hebräisch. Und so weiter. Und auch woher die Völker von Afrika kommen. Ein Sohn von Ham hieß Mitzrayim. Das ist noch heute das Wort für Ägypten. Und so weiter und so fort. 70 Namen werden dort aufgelistet. Das ist Gottes Dokument, kann man sagen, Missionsdokument im Alten Testament. Denn bevor er Abraham, Stammvater Israels, beruft und sagt, dass der Messias von ihm abstammen wird, da haben wir dieses Dokument. Gott ließ damals die Völker ihre eigenen Wege gehen. Sie haben sich von dem wahren Gott abgewandt und haben ihre eigenen Religionen aufgebaut. In Indien den Hinduismus und später kam der Buddhismus daraus heraus. In Afrika haben sie die Stammesreligion entwickelt. In Ägypten die ägyptische Religion mit diesen meistens tierköpfigen Menschengestalten und so weiter, sind ihre eigenen Wege gegangen. Aber Gott zeigte mit 1. Mose 10, ich vergesse die Völker der Welt nicht, auch wenn sie mich vergessen haben. Aber er sagte Abraham, in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Der Messias sollte einmal kommen und dann sollten alle Völker gesegnet werden durch den Messias. Und so haben die Rabbiner gesagt, diese 70 Stiere, das ist das Opfer für die Völker der Welt. Gott hat den Segen vorgesehen, nicht nur für Israel, sondern für alle Völker. Und jetzt ausgerechnet in Offenbarung 7 sieht Johannes eine unzählbare Schar, wirklich aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen. Und die haben ihre Palmen in der Hand. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen, haben wir gelesen, im Blut des Lammes. Das Opfer, all die Opfer im Alten Testament, die Stieropfer, die Lammopfer und so weiter, die sprechen eben von dem Opfer des Herrn Jesus, das die Grundlage ist für all diesen Segen, den die Welt erleben wird. Aber gut aufgepasst, keine Allversöhnungslehre. Wir sehen, hier kommen Menschen aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen, aber nicht alle Menschen. Nur die, die sich bekehren, bekommen das Heil. Nur die, die das Opfer und das Blut des Lammes in Anspruch nehmen. Und dann sehen wir, wie die eben da vor Gott stehen und Gott anbeten. Vers 10, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Sie beten also Gott, den Vater, an und den Sohn. Das ist ganz wichtig. Es gibt nämlich Leute, die sagen, die Anbetung geht nur an den Vater. Das stimmt nicht. Biblisch beten ist beten zum Vater, wie auch schon in unser Vater. Unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Und wir haben viele Gebete im Neuen Testament an den Vater gerichtet. Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und so weiter. Aber wir finden auch, dass die Gebete an den Sohn, und so betet zum Beispiel Stephanus bei der Steinigung in der Todesstunde, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er ruft auch den Herrn Jesus an und sagt, dass er den Peinigern vergeben soll. Und der Apostel Paulus richtet sich an die Gemeinde von Korinth und sagt, dieser Brief, 1. Korinther 1, dieser Brief ist gerichtet an die Gemeinde in Korinth, samt allen, die an allen Orten den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Das heißt also, die Gemeinden weltweit sind charakterisiert dadurch, dass sie den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Und in Offenbarung 5 haben wir auch schon gesehen, im Himmel die 24 Ältesten, die das Lamm anbeten. Und Gott sagt auch in Hebräer 1 zu den Engeln, und alle Engel Gottes sollen ihn, den Sohn, anbeten. Und so haben wir das auch hier wieder, diese Volksmenge glaubt also an die Gottheit des Herrn Jesus. Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und dann haben wir bereits gesehen in Vers 15, da sind sie Tag und Nacht im Tempel. Das ist eine Überraschung, Tag und Nacht. Der Tempeldienst in Jerusalem war immer tagsüber. Um 9 Uhr durchschnittlich, wenn das Morgenbrandopfer aufgelegt wurde, gingen die Tempeltore auf. Und das letzte Opfer wurde um 3 Uhr nachmittags aufgelegt. Und später gingen dann die Tore zu. Aber nachts war kein Gottesdienst. Und hier steht Tag und Nacht in seinem Tempel. Gut, ich muss natürlich sagen, eben normalerweise. Aber es gibt ein Fest, da war 24 Stunden Betrieb. Nämlich das Laubhüttenfest. Beim Laubhüttenfest war das auch nachts. Es war nicht obligatorisch. Man konnte in die Laubhütte gehen, schlafen gehen. Aber nachts wurden diese 4 Leuchter im Frauenvorhof angezündet. Die waren 27,5 Meter hoch. Da gingen die Jungpriester auf Leitern hinauf. Da gab es bei jedem Leuchter 4 große Schalen, die etwas mehr als 9 Liter Olivenöl fassten. Und als Docht verwendete man abgetragene Priestergewänder. Nicht wahr? Die wussten schon, was Recycling ist. Und es heißt in den rabbinischen Schriften, dass das Licht vom Tempelberg war in allen Gassen in Jerusalem nachts sichtbar. Und das war das größte Freudenfest, denn die Tora sagt, du sollst dich nur freuen. Und diese größte Freude drückte sich aus in dem Höhepunkt, dass dann nachts, aber nur die alten Männer, nicht das Volk, die alten Männer, die Weisen des Sanhedrins, die nahmen Fackeln in die Hand und führten Reigen auf. Da vor diesen 15 halbkreisförmigen Treppen im Frauenvorhof, wo der professionelle Chor und das Orchester, das levitische Orchester, drauf war, die haben Psalmen gesungen und die alten Männer haben Reigen aufgeführt. Also wenn die alten Brüder beginnen zu tanzen, das ist schon speziell. Aber das war nicht das Normale, dass man im Tempel herumgetanzt hätte. Aber diese würdige Freude gab es, die Männer, die so Reigen aufgeführt haben. Und das war also die größte Freude. Und gerade in Johannes 7, da wird ja das Laubhüttenfest beschrieben. Und dann sagt der Herr Jesus genau im Zusammenhang mit diesem Fest in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und dieses Licht, das auch nachts eben sichtbar ist, sodass sie eben dienen können, Tag und Nacht im Tempel. Das spricht von dem Licht des Herrn Jesus. Er ist das Licht der Welt. Und dann noch eine besondere Attraktion. An Laubhütten freute man sich nicht nur auf diese Lampen nachts und dieser schönen Musik und die Psalmen, sondern jeden Tag ging ein Priester mit einem goldenen Krug vom Tempelplatz runter die Straße, die man heute übrigens wieder ausgegraben hat. Also wer jetzt in nächster Zeit dann mit mir nach Israel kommt, auf die Gruppenreise, ich zeige die originale Treppe, die man gefunden hat. Also die führte vom Tempelplatz runter bis zum Teich Siloah. Und da ging dieser Priester runter und wurde von der riesigen Volksmenge begleitet. Da geht er zum Siloah-Teich, dort in dem Ritualbad hat er Wasser geschöpft. Und dann geht er wieder hinauf mit der Volksmenge begleitet unter fröhlichem Rufen. Und sobald er dann zum Tempel kommt, wird er mit Posaunen empfangen. Er geht dann hinein in den inneren Vorhof und auf dem Altar gab es ein kleines Gefäß in der Ecke, hatte oben eine Öffnung und auch unten. Und dann leert er das Wasser rein und das Wasser kommt unten raus und fließt zum Boden des Altars. Und das unter größten Freudenrufe. Das ist das tägliche Shoeva-Ritual, das Ritual des Wasserschöpfens. Und das kommt aus Jesaja 12. Können wir das kurz noch aufschlagen? Und dann müssen wir zum Schluss kommen. Oder sparen wir doch das für nächstes Mal. Es ist schade, wenn wir das so schnell machen. Also Shoeva-Ritual. Und dann werden wir Zusammenhang sehen mit Offenbarung 7, Vers 17. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Das ist genau dieser Gang am Laubhüttenfest runter zum Siloah-Teich. Und ich werde dann noch zeigen, dieses Wasser kommt nicht nur aus der Gichon-Quelle, sondern noch eine zweite Quelle. Und da steht, wird sie führen zu Quellen der Wasser des Lebens. Ist mehr als eine. Es ist so ganz genau parallel nach dem Laubhüttenfest. Und da ist es eben nicht einfach ein Priester, sondern das Lamm. Das heißt, der Herr Jesus, der hohe Priester, der sich selbst als Opfer gegeben hat. Er führt und führt sie so zu Quellen des Wassers des Lebens. Und da haben wir wieder die Verbindung auch zu Psalm 23. Er führt mich zu stillen Wassern. Der Herr ist mein Hirte. Ja, das Lamm ist gleichzeitig der Hirte. Aber dann mehr nächstes Mal. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort so reich, so tief, so wunderbar ist und uns auch den Weg zeigt in die Zukunft, die Pläne des Vaters mit dieser Welt, mit Israel, mit den Völkern, aber auch mit uns, die wir zur Gemeinde gehören. Herr Jesus, und wie wunderbar, dass wir das alles mit dir teilen dürfen und alles, auch diese herrliche Zukunft, zusammen mit dir erleben werden. Und so möchten wir dich bitten, dass du uns hilfst, jetzt auf dieser Reise, wo wir gewissermaßen noch auf einer Wüstenwanderung sind, dass du uns hilfst in all den Schwierigkeiten der Hitze, der Glut auf dem Weg und die Gefahren, dass wir dir treu bleiben und dass wir auch offene Augen haben, um immer wieder zu erkennen, wenn du uns solche unerwarteten Freundlichkeiten wie ein Elim schenkst. Und halte du uns treu in deiner Nähe und dass wir wirklich in dieser letzten Zeit auch die Letzten noch zu dir, dem Retter, führen und rufen können. Amen.